Die Ankunftshalle des Flughafens war voller Vertreter von Reiseunternehmen und Abholern, die Schilder mit den jeweiligen Namen hochhielten, nur keins mit Hole. Harry war kurz davor, sich ein Taxi zu nehmen, als er einen Schwarzen in Jeans und Hawaii-Hemd bemerkte, der sich einen Weg durch die Schilder bahnte und langsam auf ihn zukam. »Mr. Holy, I presume«, triumphierte er. Harry Hole stutzte. Er hatte sich darauf eingerichtet, die erste Zeit in Australien damit zu verbringen, die Aussprache seines Nachnamens zu korrigieren, um nicht mit einem Loch verwechselt zu werden. Mr. Heilig war ihm da schon um einiges lieber. »Andrew Kensington«, stellte sich der Mann vor und streckte ihm eine gewaltige Pranke entgegen. »Welcome to Sydney!« Er nahm seinen abgenutzten Koffer und begann, auf den Ausgang zuzugehen. Harry hielt sich dicht hinter ihm. »You must be an Aborigine«, fragte er, als sie auf die Autobahn Richtung Stadt fuhren. »That's right, Holy«, Kensington grinste. »Nennen Sie mich Harry.« »Okay, Harry, ich bin Andrew.« »Da wären wir«, sagte Andrew plötzlich. Er hielt am Straßenrand an, stieg aus dem Auto und holte Harrys Gepäck aus dem Kofferraum. »See you tomorrow.« Mit steifem Rücken und Jetlag standen Harry und sein Koffer plötzlich alleine auf dem Bürgersteig einer Stadt, deren Einwohnerzahl in etwa der Bevölkerung von ganz Norwegen entsprach. Hinter ihm erhob sich die Fassade des Crescent Hotel. Neben dem Namen prangten drei Sterne. Oslos Polizeipräsidentin war nicht gerade bekannt dafür, besonders großzügig bei der Einquartierung ihrer Untergebenen zu sein. Aber vielleicht war es diesmal ja doch nicht so schlecht. Wahrscheinlich gab es Rabatt für den öffentlichen Dienst und besonders kleine Zimmer, dachte Harry. Und so war es dann auch. Harry klopfte vorsichtig an die Tür des Polizeichefs des Distriktes Sydney South. »Komm rein«, dröhnte eine tiefe Stimme von drinnen. Ein großer, breiter Mann stand hinter einem Schreibtisch aus Eiche am Fenster. »Harry Hole aus Oslo, Sir.« »Setzen Sie sich, Holy.« Neil McCormack blätterte in den Papieren, die vor ihm auf dem Tisch lagen. »Sie sind also hierher beordert worden, um uns bei den Untersuchungen im Mordfall Inger Holter, norwegische Staatsbürgerin mit Arbeitsvisum für Australien, zu unterstützen. Ein blondes, hübsches Mädchen. 23 Jahre, nicht wahr?« Harry nickte. »Sie wurde von Fischern am Strand der Watson Bay gefunden, unterhalb des Gap Parks, fast nackt. Allen Anzeichen nach ist sie zuerst vergewaltigt und dann erwürgt worden. Es gibt aber keine Spermaspuren. Dann hat man sie im Dunkel der Nacht die Steilküste hinuntergeworfen.« Er schnitt eine Grimasse. »Bei etwas schlechterem Wetter wäre sie sicher von den Wellen erfasst worden. So aber blieb sie zwischen den Steinen liegen, bis sie am nächsten Morgen gefunden wurde. Wir haben, wie gesagt, keine Spuren von Sperma. Der Täter hat ihre Scheide wie ein Fischfilet aufgeschnitten und das Meerwasser hat das Mädchen gründlich ausgewaschen. Deshalb gibt es auch keine Fingerabdrücke, aber wir haben den ungefähren Todeszeitpunkt.« McCormack nahm seine Brille ab und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Und uns fehlt ein Mörder.« »Und was zum Teufel wollen Sie jetzt machen, Mr. Holy?« »Ich soll an den Untersuchungen mit...« McCormack fuhr ihm ins Wort. »Vergessen Sie das. Wir haben hier andere Regeln. Erstens, von jetzt ab hören Sie auf mich und nur auf mich. Zweitens, Sie beteiligen sich an nichts, um das ich Sie nicht vorher ausdrücklich gebeten habe. Und drittens, ein Fehler und ich setze Sie ins erstbeste Flugzeug zurück nach Hause.« All das sagte McCormack mit einem Lächeln. Doch die Botschaft war klar. Finger weg. Ebenso gut hätte er Badehose und Fotoapparat einpacken können. »Soweit ich das verstanden habe, war Inger Holter eine bekannte Persönlichkeit des norwegischen Fernsehens. Sie hat vor ein paar Jahren eine Jugendsendung moderiert. Bevor der Mord geschah, war man gerade dabei, sie zu vergessen.« McCormack zog einen Zettel hervor und warf mit gerunzelter Stirn einen langen Blick darauf. »Eigentlich sollten Sie Watkins begleiten, aber da Sie explizit darum gebeten haben, mit Kensington zu arbeiten, sehe ich keinen Grund, Ihnen das abzuschlagen.« »Sir, soweit ich weiß, habe ich nicht. Kensington ist ein guter Mann. Nicht viele der Ureinwohner bringen es so weit wie er.« »Wirklich?« McCormack zuckte mit den Schultern. Es ist eben so. Noch Fragen? Nur eine kleine Formsache, Sir. Ich frage mich, ob Sir hier bei Ihnen die richtige Anrede für einen Vorgesetzten ist oder ob das vielleicht ein wenig zu formell, steif ist. Ja, das ist es wohl, aber mir gefällt's. Das erinnert mich daran, dass ich hier in diesem Laden wirklich der Chef bin. McCormack brüllte vor Lachen und beschloss die Begegnung mit einem saftigen Händedruck. »Im Januar ist in Australien Hochsaison«, erklärte Andrew, während sie sich durch den dichten Verkehr am Circular Quay schoben. »Die kommen alle, um sich das Opernhaus anzuschauen, eine Hafenrundfahrt zu machen und dann noch einen Blick auf die Mädchen am Bondi Beach zu werfen. Schade, dass du arbeiten musst.« Harry zuckte mit den Schultern. Sie bogen in die New South Head Road ein und der Toyota beschleunigte in östlicher Richtung auf die Watson Bay zu. »Wo hat Inga Holter gewohnt?« »Sie wohnte eine Weile zusammen mit ihrem Freund in Newtown, doch nachdem sie sich getrennt hatten, zog sie in ein kleines Einzimmer-Apartment in Glebe.« »Freund?« »Er ist Australier, Computerfachmann. Kennengelernt hat er sie, als sie vor 2 Jahren hier Urlaub machte. Er hat ein Alibi für die Mordnacht.« Sie parkten den Wagen vor dem Eingang zum Gap Park. Steile Steintreppen führten zu dem windumtosten Park hinauf, der hoch über der Watson Bay lag. Die Hitze schlug ihnen entgegen, als sie die Autotüren öffneten. Andrew setzte eine große Sonnenbrille auf. »Das ist der stille Ozean. Harry, nächster Stopp Neuseeland, circa 2000 nasse Kilometer entfernt.« Harry schaute sich um. Im Westen erblickte er das Zentrum mit der Hafenbrücke, im Norden den Strand und die Segelboote der Watson Bay und ganz hinten am Ende der Bucht die kleine grüne Siedlung Manly. Richtung Osten krümmte sich der Horizont in einem Spektrum der unterschiedlichsten Blautöne. Die Klippen vor ihnen fielen senkrecht ab, und weit dort unten beendeten die Wellen ihre lange Reise in einem gewaltigen Crescendo zwischen den Steinen. »Sie kann froh sein, dass es ihr erspart blieb, den Sturz mitzuerleben«, sagte Andrew. »Sie muss beim Herabstürzen an die Klippen geschlagen sein. Es waren Fleischfetzen aus ihrem Körper gerissen, als man sie fand.« »Wie lange war sie schon tot?« Andrew schnitt eine Grimasse. »Der Polizeiarzt sagt 48 Stunden, aber der...« Er legte die Spitze seines Daumens an den Mund. Harry nickte. Der Polizeiarzt schien eine durstige Seele zu sein. »Und du wirst skeptisch, wenn die Zahlen zu rund sind.« »Sie wurde Freitagmorgen gefunden. Lass uns also davon ausgehen, dass sie im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag starb.«